Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schön, euch zu sehen. Es ist schön, hier sein zu dürfen. Ich bin so gerne hier in Oldenburg und zu Besuch. Und es ist eine Ehre für mich, auch hier vorne stehen zu dürfen und euch mit hineinzunehmen in das nächste Thema eurer Predigtreihe. Und wir sind ja in dieser Predigtreihe Gott im Alltag. Und als Jan mich bat, mögt ihr meine PowerPoint mal anschmeißen? Als er mich bat, in dieser Predigtreihe die Predigt über Finanzen zu halten, dachte ich zuerst, wie soll ich ein so riesiges Thema wie ein Thema Finanzen in 30 Minuten packen? Ich meine, selbst eine ganze Predigtreihe könnte nicht alles abdecken. Und dennoch gehört das Thema Geld unbedingt in den Gottesdienst. Und in diese Predigtreihe über Gott im Alltag. Warum? Weil es bedeutend ist. Weil es jeden von uns betrifft. Weil es niemanden kalt lässt. Weil es relevant ist. Egal wie alt du bist, du kannst das Thema Geld und den Umgang mit Geld unmöglich aus deiner Nachfolge mit Jesus ausklammern. Auch wenn überraschend viele Christen es immer wieder versuchen. Und auch die Kirche sich seit ihrer Gründung häufig nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, was das Thema angeht. Häufig wird es entweder totgeschwiegen oder für eigene Zwecke missbraucht. Aber es ist eins der Themen, wo Jesus unbedingt rein muss. Jesus spricht mehr über Finanzen als über Himmel und Hölle zusammen. Von den 34 Gleichnissen, die Jesus erzählt, handeln 16 von Geld, Besitz, Reichtum und den Umgang damit. Im Neuen Testament alleine, Achtung, gibt es 2084 Verse über Geld und Besitz und Reichtum. Ich meine, keine Ahnung, wer sowas zählt, ich war es nicht. Aber es zeigt uns, was für ein wichtiges Thema das ist. Und auch, dass es ein geistlich umkämpftes Thema ist. Dabei ist es völlig uninteressant, ob du viel oder wenig Geld zur Verfügung hast. Ob du jung bist oder alt, Student oder voll im Arbeitsleben. Gottes Plan für dich ist finanzielle Freiheit. Aber was heißt das? Heißt finanziell frei zu sein, finanziell so abgesichert zu sein, dass kein Sturm, keine Reparatur, die plötzlich mal eben ansteht, keine Krise dich irgendwie in Probleme bringt? Wie viel müsstest du dafür haben, um dich finanziell abgesichert und frei zu fühlen? 60.000 im Jahr? 100.000 im Jahr? Mehr als das? Wie viel Reserve hättest du gerne auf deinem Konto liegen? Manchmal geht es ja gar nicht darum, dass man jetzt auf irgendetwas hinspart oder sich irgendetwas kaufen will. Es fühlt sich auch einfach gut an, wenn die Zahl auf dem Konto nicht so nah an der Null ist, oder? Als ich im Master war, habe ich eine Zeit lang von 700 Euro im Monat gelebt. 500 davon waren gleich immer weg für Miete und Krankenkasse und so. Blieben 200 für Lebensmittel, Klamotten, alles, was irgendwie so anstand. Und in dieser Zeit habe ich gelernt, was es bedeutet, Budgets zu planen. Und vor allem, was es bedeutet, Prioritäten zu setzen. Lieber einmal mehr Fleisch auf dem Teller oder hochwertige Lebensmittel. Die neue Hose, die unbedingt dran ist, oder mit Freunden ins Kino. Als ich dann für meinen Doktor das Stipendium bekam, hatte ich von einem Tag auf den anderen das Doppelte an Geld jeden Monat zur Verfügung. Und habe mich unglaublich beschenkt gefühlt. Und tue ich noch, natürlich. Und meine Lebenssituation hat sich ein bisschen verändert. Ich wohne jetzt nicht mehr in WG und ich habe deutlich mehr Ausgaben als noch vor ein paar Jahren. Aber trotzdem kann ich jeden Monat immer noch mehr Geld weglegen und sparen, als ich es jemals zuvor konnte. Und auch das fühlt sich gut an. Und trotzdem ertappe ich mich selbst immer wieder darin, dass ich wünschte, es wäre noch ein bisschen mehr. Ich gucke auf mein Sparkonto und denke, boah, 1.000 Euro. Aber 2.000 wären vielleicht noch besser, oder? Klar ist, es ist vollkommen egal, wie viel Geld in deiner Verantwortung liegt. Die Proportionen mögen sich ändern, aber die Prinzipien dahinter tun es nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte mehr und mehr lernen, was es heißt, finanziell frei zu sein. Und wir werden heute merken, dass es sehr viel mehr damit zu tun hat, wie du innerlich eingestellt bist, als welche Zahl auf deinem Kontoauszug steht. Was dabei nicht hilft, sind Lügen, die uns erzählt werden. Vor allem Lügen, die uns von der Gesellschaft aufgetischt werden und die uns sagen, wie Geld funktioniert. Und wir wollen heute einigen dieser Lügen auf den Grund gehen und wollen schauen, was Gottes Wort dem entgegenzusetzen hat. Und bevor ich gleich noch kurz bete und wir richtig einsteigen, möchte ich eine These vorwegschieben. Wenn du im Umgang mit Geld so handelst, wie die Kultur um dich herum es dir sagt, wirst du Resultate erzielen, die dieser Kultur entsprechen. Wenn du allerdings mit Geld so umgehst, wie dein Erlöser es dir sagt, wirst du erlöste Resultate erzielen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du Wahrheit bist und dass du Licht bringst. Vater, unser Gebet ist es, dass jeder unserer Lebensbereiche von dir geprägt ist. Dass unser Denken von dir geprägt wird. Und das passiert nicht einfach so. Herr, und ich bete, dass du heute zu uns sprichst, zu uns redest, dass du unser Leben berührst heute Morgen. Wir wollen heute mehr von dem lernen, was deine Wahrheit ist. Was du dir ausgedacht hast, was das Thema Finanzen angeht. Amen. In Johannes 8, Vers 12 steht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus spricht hier von sich. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Geld ist in der Welt heute oft ein sehr finsteres Thema. Ein Thema, das versteckt wird, wo Menschen nicht gerne drüber sprechen. Für viele Menschen wie ein schwarzes Loch, ein Ort der Gebundenheit, der Scham über Fehler, die sie gemacht haben, der Schuld. Aber wenn wir ein Thema wie dieses aus dem Schatten herausholen und es in das Licht Gottes stellen, dann verändert es sich. Und wir hören in Kirche häufig, ja, Geld ist nichts, womit wir uns beschäftigen sollten, worauf wir uns konzentrieren sollten. Aber warum nicht? Wenn Geld doch so oft entscheidet, wie und wo wir leben, wo wir arbeiten, was wir mit unserer Zukunft anstellen. Ich habe letztens ein Buch über Finanzen gelesen und dem stand, Geld ist wohl eine der mächtigsten Wirkkräfte unserer Welt. Und es stimmt, wir merken das selbst in unserem Leben ohne Geld. Wie sagt man, ohne Moos nichts los? Aber wir müssen verstehen, dass Geld nur ein Werkzeug ist. Und zwar ein Werkzeug, auch das Gott uns zur Verfügung stellt, um damit Gutes zu tun, um es zu nutzen. Und ich habe heute drei Lügen mitgebracht, die uns die Gesellschaft, die uns unsere Kultur über Finanzen so gerne auftischt. Und wir wollen schauen, was Gott darüber sagt. Und die erste Lüge ist, du wirst glücklicher sein, wenn du nur kaufst. Kennt ihr den hier? Schrei dich glücklich. Oder Mediamarkt. Kauf dich glücklich. Schon ein bisschen älter, der letzte. Penny. Kleine Preise machen glücklich. Wenn du nur ein neues Auto fahren könntest, wärst du glücklicher. Wenn du nur ein anderes Haus hättest, die neue Wohnung, die größere Wohnung bezahlen könntest, wärst du glücklicher. Wenn du nur diese neue Jacke kaufen könntest, endlich die neue PlayStation 5 hättest, wenn du nur in Urlaub fliegen könntest, wärst du glücklicher. Diese Lüge hat unsere Gesellschaft komplett eingenommen. Und wir bekommen sie auch immer wieder aufgetischt mit Werbungen wie die, die Sie gerade gesehen haben. Wir leben in einer Gesellschaft, die Dinge verehrt. Und wir alle glauben immer mehr, dass die Neuheit der Dinge, die wir haben, unser Glück bestimmt. Aber wenn du dieser Lüge folgst, wirst du auf ewig wie in einem Hamsterrad gefangen sein. Weil dadurch, dass es immer wieder neue Dinge gibt, kannst du da nie ans Ende kommen. Vielleicht stimmt es also doch, was wir in Kirche häufig hören. Die Bibel lehrt, dass Geld böse ist. Ja, viele Stellen, in denen Gott über Finanzen spricht, enthalten Warnungen. In den Gleichnissen Jesu, auch schon im Alten Testament. Es ist immer wieder, wenn wir das lesen, wie so ein großes, rot leuchtendes Achtungsschild. Vorsicht. Wie zum Beispiel der reiche Jüngling in Matthäus 19 oder der Kornbauer in Lukas 12, von dem Jesus erzählt, dass er noch größere Lager baut, nur damit er seinen Reichtum vermehren kann und den Jesus einen Dummkopf nennt. Übrigens die einzige Stelle, in der Jesus jemals jemanden als Dummkopf bezeichnet. Oder das Ende von Jakobus, in dem die Reichen zurechtgewiesen werden, weil sie ihren Reichtum vermehren und dabei die Armen vergessen. Es gibt so viele Warnungen, die verbunden sind mit Geld, mit Luxus und Besitz. Aber weißt du, die Bibel verbietet dir nicht, schöne Dinge zu besitzen. Solange die schönen Dinge dich nicht besitzen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Feuer wunderbar nützlich ist, solange es in einem Kamin brennt? Es wärmt, es knistert, es kreiert eine wunderschön heimliche Atmosphäre. Was würde aber passieren, wenn dir plötzlich einfallen würde, dieses Feuer auf deinem Esstisch anzuzünden? Dann wäre von deinem Haus bald nicht mehr viel übrig. Und das gleiche Prinzip gilt für Geld. 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Wurzel aller Übel ist die Liebe zum Geld. Von ihr getrieben sind schon manche vom Glauben abgekommen und haben sich selbst viel Leid zugefügt. Was ist die Wurzel aller Übel? Das Geld? Nein, die Liebe zum Geld. Wenn du das Geld und damit verbunden die Dinge liebst, die du damit kaufen kannst, dann besitzen die schönen Dinge dich. Okay, wie erkenne ich denn, ob ich in diese Falle hineingetappt bin? Wie erkenne ich, ob die Dinge mich besitzen? Ich glaube, ein erstes Indiz dafür ist, wenn du dich dafür in Schulden stürzt. Dann besitzt dieses Ding dich. Du bist daran gebunden. Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Ich bin vorletzte Woche losgezogen, um mir einen neuen Fernseher zu kaufen. Meiner lief noch, aber nach über 10 Jahren und da das Geld, was eigentlich für den Flug nach Südafrika gespart war, ja immer noch auf dem Konto lag, dachte ich, gönn dir. Ich bin also los und der Verkäufer im Laden war mega nett, hatte es sich aber gleich von Anfang an in den Kopf gesetzt, mir ein ganz bestimmtes Modell zu verkaufen. Hat das gepriesen in den höchsten Tönen und irgendwann frage ich, was soll das Schätzchen denn kosten? Als er die Summe nannte, dachte ich, okay, das ist definitiv über meinem Budget. Und er fing sofort an, ja, aber 0% Finanzierung und Ratenzahlung ist überhaupt kein Problem, super einfach, ganz simpel. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, weil ein neuer Fernseher es niemals wert sein sollte, sich dafür in Schulden zu stürzen. Wenn du Dinge kaufst, die du dir nicht leisten kannst und du nimmst dafür einen Kredit auf und genau das ist Finanzierung, Ratenzahlung, all das, bist du finanziell gebunden. Du bist nicht frei. Mir ist klar, dass es manchmal nicht anders geht. Ich meine, ein neues Haus lässt sich nicht aus der Hosentasche bezahlen. Aber wir müssen uns dieser Abhängigkeit bewusst sein, weil diese Gebundenheit wird unsere Freiheit einschränken. Wir sollten also immer besser vorher überlegen, ob es das wert ist. Muss es unbedingt das neue Auto sein, für das du einen Kredit aufnehmen musst, oder reicht auch ein gebrauchtes, auf das du sparen kannst? Ich habe gehört, dass es Menschen gibt, die jedes Jahr einen Kredit aufnehmen, damit sie nach Bali oder keine Ahnung wohin in den Urlaub fliegen können. Und die zahlen dann den Rest des Jahres diesen Kredit ab, damit sie am nächsten Jahr wieder einen Kredit aufnehmen können, um irgendwo in den Urlaub zu fliegen. Und denkst du, hallo? Du könntest auch mal ein Jahr an den nächsten See fahren und das Geld sparen, um dieser Gebundenheit zu entkommen. Ich meine, was soll das? Ich glaube, ein zweites Indiz, ob deine Dinge dich besitzen, ist, wenn deine Identität, deine Zufriedenheit, deine Freude, dein innerer Friede von diesem Besitz abhängig ist. Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Aber was machen wir damit? Wir leben schließlich in dieser Kultur, in dieser Welt, die uns weismachen will, dass wir sind, was wir haben. Und oft kommt es so langsam und unbemerkt und dann heben wir plötzlich den Blick und merken, wie diese Wurzel des Vergleichens, weil da kommt es oft her, sich tief in uns hineingegraben hat. Wenn ich nur haben könnte, was er hat, wenn ich nur so in den Urlaub fliegen könnte wie sie, dann wäre alles besser, dann wäre alles gut. Pastor Craig Rochelle aus der Life Church in Amerika hat einmal diesen Satz gesagt und ich finde den unglaublich gut. Vergleichen gibt uns entweder ein Gefühl der Überlegenheit oder der Unterlegenheit. Und keines von beidem ehrt Gott. Und so schnell rutscht das auch in unsere anderen Lebensbereiche, vor allem in Zeiten von Social Media. Wir scrollen durch Facebook oder durch Instagram und sehen ein Foto von einer Freundin mit ihren vier süßen Kindern, lächelnden Kindern in zueinander passenden Outfits, wie sie auf einer Picknickdecke sitzen und ultra gesunde, natürlich selbstgemachte und mindestens glutenfreie Snacks genießen. Und denkst, okay, mal bei mir zu Hause, meine Kids, ich bin froh, wenn die mal zwei Socken anhaben, die zueinander passen. Und dann scrollst du weiter und siehst diese neue Küche, die Freunde gerade renoviert haben und du denkst, oh, ich hätte auch so gerne eine schöne, neue, helle Küche. Und gerade jetzt im Sommer, ich meine, selbst mit Corona, jedes zweite Foto ist irgendein Urlaubsort, Sonne, Cocktails. Was du nicht siehst, ist, wie diese goldigen Kinder vom ersten Foto ihre Mutter zu Hause in den Wahnsinn treiben, weil sie nicht eine Sekunde still sitzen können. Du siehst auch nicht oder du fährst auch nichts von dem zweiten Kredit, der aufgenommen werden musste, um diese neue Küche zu bezahlen und von den Rückzahlungsschwierigkeiten. Und auch ich poste keine Fotos von meinem Schreibtisch und frustrierenden Arbeitstagen, Hashtag gesegnet. Aber genau das ist die Realität. Und ich weiß, dass ihr das wisst, aber lasst mich euch heute daran erinnern, denn wir stehen alle immer in dieser Gefahr, in diese Falle hineinzutappen des Vergleichens und des Habenwollens. Und so oft ist auch einfach nichts dahinter. Kennt ihr diesen Satz, Menschen kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen, mit Geld, das sie nicht haben? Wie oft gibst du Geld aus, weil du das Gefühl hast, dass du dazugehören musst? Damit andere deinen Lebensstil sehen. Aber wie kommen wir da raus? Wie zerbrechen wir diese Lüge in unserem Leben, wenn du nur XYZ kaufen könntest, wärst du glücklicher? Ich glaube, der erste Schritt daraus und ein Stückchen auch ein Schritt in finanzielle Freiheit hinein ist Dankbarkeit. Gott hat dir so viel geschenkt. Und ich rede nicht nur von materiellen Dingen, sondern von allem, was er dir anvertraut. Die Bibel sagt uns, dass wir Haushalter Gottes sind. 1. Petrus 4, Vers 10. Wir sind im Grunde nur Manager dessen, was Gott uns anvertraut. Sei es dein Job, deine Investitionen, klar dein Einkommen, aber auch deine Kinder, deine Bildung, dein Studium, alles. Dein Leben. Dieser Tag heute ist dir anvertraut von Gott. Und wenn wir das wirklich verstehen, dann verändert es komplett, wie wir auf unseren Besitz und unser Geld ausschauen. Denn plötzlich machst du so. Du kannst mit offenen Händen leben, weil es gehört dir nicht. Es ist nicht deins, wenn du verstehst, dass da noch so viel mehr kommt, dass alles nur geschenkt ist. Und wenn Gott dir sagt, gib das weg, dann kannst du es weggeben mit Freiheit im Herzen. Und wenn er sagt, genieß dieses, dann kannst du es genießen voller Freude. Aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil sonst leben wir unser Leben ganz schnell so. In Angst, etwas von dem zu verlieren, von dem wir denken, dass wir es unbedingt zum Überleben brauchen. Und ich glaube, wenn wir Dankbarkeit haben für das, was Gott uns anvertraut, dann können wir den nächsten Schritt gehen. Das ist Demut. Rick Warren schreibt, Demut bedeutet nicht, weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Demut ist nicht Demütigung oder Erniedrigung, sondern das Verstehen, es dreht sich nicht alles um mich. Aber genau das ist es, was unsere Kultur uns beibringen will. Es geht um dich. Es geht um dein Glück. Als ob die Weltachse durch unseren Kopf hindurchgehen würde. Mich, 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 mich. Ich, mich, meiner, mir. Gott segne diese vier. Selbst mein Handy hat eine Kamera auf der Vorderseite, damit ich Fotos von mir machen kann. Aber was macht Demut? Demut hebt meinen Blick von mir und richtet ihn nach außen und auf andere, weil es geht nicht um mich. Es geht darum, zu geben, zu dienen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Dem würden wir, glaube ich, alle zustimmen. Gott ist der größte Geber. Er hat seinen Sohn gegeben, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und wir, die wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, sind dazu geschaffen, zu geben und zu dienen. Und wenn du von Dankbarkeit über das, was er dir anvertraut hat, gehen kannst zum Aufblicken und zum Schauen auf andere, dann glaube ich, ist der dritte Punkt, der dritte Schritt Zufriedenheit. Und Zufriedenheit heißt nicht Gleichgültigkeit oder Faulheit. Nein, du sollst Ziele haben, du sollst hart arbeiten, du sollst mehr wollen und trotzdem kannst du zufrieden sein. In Zufriedenheit, da steckt das Wort Frieden drin, weil es um einen inneren Frieden geht, den der Heilige Geist dir in dein Herz gibt und der ganz viel zu tun hat mit innerlicher Freiheit. 1. Timotheus 6, Vers 6. Als Christ zu leben bringt großen Gewinn, allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Es gibt unglaublich viele unzufriedene Christen auf der Welt. Ich meine, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir, die wir als Christen die großartigste und genialste Botschaft, die größte Hoffnung haben, die man sich nur vorstellen kann. Wie kann es sein, dass man unter Christen beinahe ebenso viel Unzufriedenheit findet, wie unter Menschen, die Jesus nicht kennen? Und ich glaube, dass es daher kommt, dass es daran liegt, dass wir den Lügen der Welt so häufig mehr Beachtung schenken als den Wahrheiten Gottes. So oft tappen wir in diese Falle des Vergleichens hinein und des Haben-Wollens, statt dass wir in Dankbarkeit, Demut und Zufriedenheit leben. Wenn dir die Werbung also mal wieder weismachen will, dass du nur glücklich sein wirst, wenn du kaufst, kannst du sagen, nein, danke, ich möchte lieber mit offenen Händen leben und ich brauche es nicht. Meine Identität hängt nicht davon ab. Die zweite Lüge, die wir uns anschauen wollen, lautet, dein Geld geht nur dich etwas an. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns weismachen will, dass du niemand anders als dich selbst brauchst. Wir applaudieren selbstständigen Menschen, die ihr Leben allein auf die Reihe kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr in der Schule häufig Gruppenarbeiten gemacht habt. Bei uns ist das meistens im Chaos ausgeartet. Und in der Regel habe ich hinterher gedacht, also alleine hätte ich das besser hingekriegt. Aber die Bibel sagt uns, dass der Mensch nicht dazu geschaffen wurde, es alleine hinzukriegen. Wir sind dazu geschaffen, abhängig zu sein von Gott, in Gemeinschaft mit ihm zu leben und auch in Gemeinschaft mit Menschen zu leben, das Leben gemeinsam zu leben. Und wenn du verheiratet bist, ich meine, wer ist verheiratet hier? Dein Partner ist die Nummer eins, wenn es darum geht, das Leben nicht alleine zu leben. Aber wir haben diese Idee in unserem Kopf und die Gesellschaft sagt uns immer wieder, ja, du kannst immer noch unabhängig sein. Und selbst wenn du verheiratet bist, du, auch mit deinem Geld, du kannst auf jeden Fall deins behalten. Und immer mehr Paare fahren, gerade was Finanzen angeht, auf zwei verschiedenen Gleisen, statt in Einheit das Ganze anzugehen. Was es sehr viel schwieriger macht, finanziell auf einen grünen Zweig zu kommen. Aber die Welt sagt uns, du verdienst das. Du verdienst vielleicht mehr Geld als dein Partner, also darfst du auch alleine entscheiden, was damit passiert. Und ich glaube, dass das Potenzial, das in einem Umgang mit Geld in Einheit liegt, genau da verloren geht. Als ihr vor dem Altar standet, seid ihr vor Gott eins geworden. Und das gilt für jeden eurer Lebensbereiche, auch und gerade für Finanzen. Und vielleicht ist es für euch dran, eure Konten zu vereinen. Vielleicht ist es für euch dran, gemeinsam über Budgets zu sprechen, gemeinsam zu planen, gemeinsam zu träumen, eure Unterschiede zu eurem Vorteil zu nutzen, vielleicht sich jemanden Drittes reinzuholen, um Rat zu fragen, es aus dem Dunkeln herauszuholen, dieses Thema, und um Einheit zu beten über Finanzen. Und ich glaube, dass Paare, die gemeinsam Jesus folgen und nicht nur ihre Talente und Fähigkeiten, sondern auch ihre Ressourcen in Einheit unter Gottes Wort stellen. Ich meine, überleg doch mal, was Gott damit tun kann. Und wenn du allein bist, also nicht verheiratet, hey, auch dann bleib nicht allein, was das Thema Finanzen angeht. Such dir Menschen, die mit Geld umgehen können. Frag um Rat, was Investitionen, was Ausgaben angeht. Brich dieses Tabu. Es wäre schön, wenn es noch mehr in Schulen unterrichtet werden würde. Und natürlich kann man heute alles googeln. Aber glaub mir, der Rat von jemandem, persönlicher Rat von jemandem, der weiß, wie es ist, mit viel oder mit wenig Geld umzugehen, ist unbezahlbar. Und auch in Gemeinde reden wir häufig nicht über Geld, weil wir sagen, das ist Privatsache. Das geht niemandem was an. Und in Deutschland ist es noch schlimmer als in anderen Ländern. Man fragt nicht, wie viel jemand verdient. Und selbst so Fragen wie hoch ist deine Miete? Oder wie gehst du mit deinem Zehnten um? Werden häufig eingeleitet mit, darf ich vielleicht was fragen? Du musst auch nicht antworten, wenn dir das unangenehm ist. Und überhaupt, die Bibel sagt uns doch, dass die rechte Hand nicht wissen soll, was die linke tut, oder? Als ich klein war, hatten wir in der Gemeinde diese alten Samtklingelbeutel mit diesen zwei Holzgriffen an den Seiten. Kennt die noch jemand? Und die hatten so eine ganz kleine Öffnung. Und neben dem Vorteil, dass niemand reingreifen und sich Wechselgeld daraus nehmen konnte, waren die vor allem dazu da, dass niemand sah, was sein Nachbar hineintat. Und ich sage gar nicht, dass wir das immer alles offenlegen sollen vor aller Welt. Nein, aber ich glaube, dass es ein Missverständnis und vor allen Dingen eine Lüge ist, dass alles, was mit Geld zu tun hat, im Dunkeln bleiben sollte. Schauen wir uns diese Stelle mit der rechten und linken Hand doch mal an. Matthäus 6, Abvers 1. Nehmt euch in Acht, rotes Achtungsschild. Wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was deine rechte tut. Gib in aller Stille und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Okay, worum geht es hier? Muss Geld versteckt werden? Wie immer bei Jesus geht es hier um unser Herz. Es geht um unsere Motive hinter dem, was wir tun. Wenn wir so geben, dass wir den Beifall der Menschen ernten, ja, dann sind wir Heuchler. Wir geben, weil es das Richtige ist. Nicht, damit Menschen uns applaudieren. Und ich glaube, dass Geld eines der Hauptversuchsfelder des Feindes ist. Vor allem, wenn es im Dunkeln bleibt. Wenn wir versuchen, es ganz alleine hinzukriegen. Und ich glaube auch, dass Gott uns gerade dort in unseren Finanzen ganz besonders oft auf die Probe stellt, um zu gucken, wie es um unser Herz bestellt ist. Lukas 16, Vers 11. Wenn ihr bei eurem weltlichen Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Es ist eine Lüge, dass die Dinge, die mit Geld zu tun haben, im Dunkeln bleiben müssen. Wir sollten in allen Bereichen unseres Lebens Rechenschaft ablegen können. Und vor allen Dingen dürfen und sollten wir um Rat fragen. Die dritte Lüge, die ich euch mitgebracht habe, steht unter dem englischen Modewort YOLO. Das steht für You only live once oder zu Deutsch, du lebst nur einmal. Und ich meine, das stimmt, wir alle leben nur dieses eine Leben. Tut mir leid, die Sterberate beträgt immer noch 100%. Aber wenn das dein Mindset ist, ich lebe nur einmal, ich muss alles mitnehmen, was geht, was sich jetzt in diesem Moment gut anfühlt, dann wirst du immer genau danach streben, was sich jetzt für diesen Augenblick als zufriedenstellend anfühlt. In Sprüche 13 dagegen steht, in Vers 22, ein guter Mensch hinterlässt ein Erbe für Kinder und Enkelkinder. Das Sprüchebuch sagt an mehreren Stellen, wer weise ist, denkt an die Generationen, die nach ihm kommen. Denn sie schauen schon heute auf dich. Deine Kinder schauen auf dich. Sie sehen dich und dein Handeln, ebenso natürlich deine Enkel. Und vielleicht sagst du dir, ja, was, hab gar keine Kinder. Ja, aber auch dann. Die Generation, die jüngere Generation schaut auf dich und wir haben Einfluss. Was gibst du weiter? Und ihr merkt schon, dieses Prinzip ist nicht nur auf Geld anwendbar, kann es aber, und ich bete, dass du später die Möglichkeit haben wirst, deinen Kindern oder Enkeln Geld oder Geldwerte zu hinterlassen, aber einen sehr viel größeren Einfluss wird es haben, welches Erbe oder besser, welches Vermächtnis du ihnen im Umgang mit Geld hinterlässt. Und nicht nur Jüngere beobachten dich. Du hast Einfluss, ob du es weißt oder nicht, ob du es glaubst oder nicht, ob du es willst oder nicht. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen und sie erzählte mir, dass in der Gastronomie die ätzendsten Tage Sonntage sind. Und ich dachte so, hä, warum? Sagst du, ja, weil die Kunden sonntags immer besonders ungeduldig, unfreundlich und vor allem knauserig sind. Trinkgeld kannst du vergessen sonntags. Dann denkst du, ja, wie kann denn das sein? Was sind denn das für Kunden? Sagst du, ja, das sind die Christen, die hier aus den Gottesdiensten kommen und besonders schnell und besonders günstig mal eben was essen wollen. What? Ich meine, was für ein Armutszeugnis, Leute. Ich will großzügig sein, weil ich einem großzügigen Gott diene. Und das bedeutet für mich, das kann zum Beispiel anfangen beim Trinkgeld. Gern auch mal über die 10% hinaus. Weil auch das ein Zeugnis der Liebe Gottes in meinem Leben ist. und andere kriegen das mit. Deine Beziehung zu Geld wird dich überleben. Besitzt du Geld oder besitzt Geld dich? Dienst du dem Geld oder dienst du Gott? Und die Antwort auf diese Frage ist ein weitaus wichtigeres Erbe als eine mögliche Zahl, die vielleicht irgendwann in deinem Testament steht. Unsere Kultur dagegen denkt nicht so langfristig, was das angeht. Wir denken im Moment. Ich will das jetzt haben. Ich könnte ja zu kurz kommen. Und ich bin so dankbar für Eltern und auch andere Vorbilder aus Gemeinde, die offen waren in ihrem Umgang mit Finanzen, die uns einen Umgang mit Geld und Besitz vorgelebt haben, der darauf ausgerichtet war, uns finanziell freizusetzen. Ja, auch durch direkt finanzielle Unterstützung während der Ausbildung oder auch durch das Wissen, dass wir zu meinen Eltern immer kommen können, wenn irgendwas sein sollte. Sie haben uns auch beigebracht, was gute Kontoführung ist, worauf man bei Verträgen achten sollte, dass Ausgeben nicht das Gleiche ist wie Finanzieren oder Investieren. Aber noch viel mehr haben sie uns beigebracht, dass alles, was wir haben, nur ein Geschenk von Gott ist. Dass wir nur Verwalter dessen sind, was uns anvertraut wurde. Ich weiß nicht, wo du finanziell stehst. Ich weiß auch nicht, wo du innerlich stehst, was dieses Thema in dir wachruft. Klar ist, dass ich heute kaum an der Oberfläche dessen kratzen konnte, was man über göttlichen Umgang mit Geld sagen könnte. Ich habe versucht, euch heute klarzumachen, dass Finanzen ein Thema sind, dem wir nicht ausweichen können und dem wir vor allem als Christen nicht ausweichen sollten. Dass es etwas ist, womit wir uns beschäftigen, weil es im Endeffekt bei finanzieller Freiheit so wenig um deine Brieftasche geht und so viel mehr um dein Herz. Dein Umgang mit Geld ist am Ende nur eine Lupe, die nach außen hin zeigt, wie es um dich innerlich bestellt ist. Wem glaubst du? Den Lügen der Gesellschaft, in der wir leben, oder der Wahrheit von dem, der dich geschaffen hat? Von was oder wem hängt dein Glück, deine Identität ab? Von deinem nächsten Kauf oder von Gottes Liebe zu dir? Glaubst du, dass Geld versteckt bleiben sollte, dass es nur dich etwas angeht? Aber wie viel Segen geht dann verloren? Und wie weit schaust du voraus? Was willst du hinterlassen? Was willst du heute vorleben? Noch einmal den Vers vom Anfang, Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und noch ein Vers zum Schluss, aus 5. Mose 30, Vers 19. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Entschließt euch, den Herrn, euren Gott, zu lieben, ihm zu gehorchen und euch ihm ganz anzuvertrauen, denn er ist das Leben. Amen.